das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Dieser 1. Oktober hätte Andreas Scheuers Tag sein sollen. Heute sollte die Pkw-Maut starten. Doch stattdessen muss der Bundesverkehrsminister erneut um sein Amt bangen. Die Pkw-Maut, die wurde heute nicht eingeführt. Dabei war Scheuer, der die Pläne von seinen Vorgängern übernommen hatte, so stolz auf die verhandelten Verträge mit den Mautbetreibern. Und er gab sich immer zuversichtlich, dass das Ganze trotz aller vorhandenen Bedenken schon was werden würde. Doch dann erklärte der Europäische Gerichtshof die Maut im vergangenen Jahr für rechtswidrig. Und damit nahm das Desaster um das einstige CSU-Prestigeprojekt seinen Lauf. Nun steht Scheuer an diesem 1. Oktober vor einem Mautuntersuchungsausschuss des Bundestages Rede und Antwort. Auch, weil er das Parlament belogen haben soll. Und der Verkehrsminister wurde heute gleich zu Beginn schwer belastet. Christine Joachim.
Es ist der Beginn eines langen Tages, an dessen Ende die Wahrheit stehen soll. Die Wahrheit und letztlich eine Antwort auf die Frage, ob Andreas Scheuer Minister bleiben kann oder nicht.
Der Minister Scheuer hat sich in ein Lügengeflecht verheddert. Er hat das Parlament an mehreren Stellen belogen.
Wir werden heute in aller Ruhe die Aussagen abwarten. Ich gehe davon aus, Andi Scheuer ist Verkehrsminister und bleibt Verkehrsminister.
Die zentrale Frage. Haben die Betreiberfirmen, die heute als Zeugen vernommen werden, Andreas Scheuer ein Angebot gemacht, mit der Maut zu warten, bis der Europäische Gerichtshof darüber ein Urteil spricht? Die Betreiberfirmen sagen ja. Andreas Scheuer behauptet das Gegenteil, zuletzt öffentlich vergangenes Jahr bei einer Befragung im Bundestag.
Gab es das Angebot der Betreiber, den Vertrag erst nach dem Urteil zu unterschreiben?
Es war nicht Thema in dem Gespräch.
Das besagte Gespräch, eine Frühstückseinladung des Ministers im November 2018 ins Ministerium. Auf das Angebot zum Verschieben der Maut sei Scheuer nicht eingegangen, sagen die Betreiber heute. Noch Ende 2018 werden die Verträge unterschrieben. Ein knappes halbes Jahr später dann die Entscheidung des EuGH, die Pkw-Maut wird gekippt. Noch am selben Abend kündigt Scheuer die Verträge mit den Betreibern, die jetzt hohe Millionenbeträge Entschädigung fordern. Nach fast 10 Stunden Befragung scheint Scheuer schwer belastet. Alle 3 Vertreter der Betreiber bestätigen, dass es von ihnen das Angebot der Verschiebung gab.
Ich habe heute wahrheitsgemäß über unser Treffen berichtet. Wir haben geliefert, wir haben Software entwickelt, in Infrastruktur investiert und wir sind für dieses Debakel hier nicht verantwortlich.
Damit ist für mich völlig klar, Minister Scheuer hat an dieser Stelle die Unwahrheit gesagt.
Der Koalitionspartner SPD ist mit der Bewertung vorsichtiger.
Wir haben 3 Zeugen gehört, die sehr glaubwürdig waren. Die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass über 2 Gespräche berichtet wurde, die vom Ministerium nicht protokolliert wurden. Das heißt, wir sind allein auf die Aussagen der Menschen angewiesen, die bei diesen Gesprächen dabei waren.
Und zu denen gehören auch Andreas Scheuer und sein damaliger Staatssekretär Gerhard Schulz. Der wird zur Stunde befragt, anschließend Scheuer, egal wie spät es wird. Laut Aussage von Schulz hat es kein konkretes Angebot der Betreiber auf Verschiebung gegeben. Für die Suche nach der Wahrheit dürfte dieser Tag nicht lang genug sein.
Na, Christine Becker in Berlin, Sie beobachten den Ausschuss. Nun warten alle darauf, dass Scheuer befragt wird. Wird das denn wirklich heute noch was?
Also wir rechnen schon noch damit, da haben ja alle hier drauf gewartet. Und im Moment sieht es ja schon so aus, als würde diese Befragung, die gerade noch läuft, vom Zeuge Nummer 4 auch irgendwann mal zu Ende kommen. Allerdings, also ich meine, Herr Scheuer ist Zeuge Nummer 5 und auch bei den anderen hat das teilweise bis zu 4 Stunden gedauert. Wenn wir jetzt mal auf die Uhr schauen, könnte es bis weit nach Mitternacht dann wirklich auch werden. Aber im Prinzip, wir rechnen damit, dass er quasi jeden Moment hier auftaucht. Aber hängt eben davon ab, dass die Befragung, die gerade läuft, auch endlich zu Ende kommt.
Muss der Minister wirklich um sein Amt fürchten? Es war ja schon oft eng für ihn und doch ist er noch Verkehrsminister.
Es ist eine komplizierte Angelegenheit. Auf der einen Seite gab es heute sehr klare, ich sag mal, Belastungszeugen. Also die Mautbetreiber von Kapsch und Eventim und Autoticket, die sind ja hier heute befragt worden und die haben gesagt, er hat an entscheidenden Stellen die Unwahrheit gesagt. Er hat ein Angebot bekommen von den Betreibern, dass man die Maut hätte verschieben können nach das EuGH-Urteil. Das haben die alle 3 bestätigt. Und insofern ist das natürlich schon, spricht das sehr gegen ihn. Auf der anderen Seite jetzt gerade die Befragung des 4. Zeugen, die ist so eine Art Entlastungsbefragung. Das ist der damalige Verkehrsstaatssekretär, der mit der Maut ganz viel zu tun hatte und mit Herrn Scheuer auch diese Gespräche sozusagen, also er hat ihn da begleitet. Und er hat jetzt gesagt, nein, nein, also ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals so ein Angebot gab. Sprich, da steht am Ende Aussage gegen Aussage. Je nachdem, was Herr Scheuer dann nachher sagt, könnte es sozusagen auch das Ende dieses Tages sein, dass wir nicht ganz so viel klüger sind, wobei schon deutlich geworden ist, die Opposition, aber auch die SPD, hält die Zeugen vom Tag für deutlich glaubwürdiger als den Zeugen, der jetzt gerade für Herrn Scheuer gesprochen hat.
Dankeschön, Christine Becker in Berlin, und Sie beobachten das dann für uns weiter. Für die Pkw-Maut und der CSU-Minister. Dazu hat Kirsten Gischig vom Bayerischen Rundfunk diese Meinung.
Genau heute, am 1. Oktober, hätte sie starten sollen, die Pkw-Maut. Stattdessen muss Andreas Scheuer heute Nacht im Untersuchungsausschuss aussagen. Die Maut sollte immer zwei Aufgaben erfüllen. Erstens Geld für die Infrastruktur eintreiben. Soweit eine sinnvolle Idee. Allerdings sollte sie auch noch etwas anderes. Wahlkämpfe für die CSU gewinnen. 2013 war die Ausländermaut ein Wahlkampfschlager, sorgte mit für die absolute Mehrheit der CSU in Bayern. Dass eine Maut, die für Inländer durch eine Senkung der Kfz-Steuer ausgeglichen wird, europarechtlich problematisch ist, muss dem Verkehrsminister klar gewesen sein. Und deshalb hätte Scheuer, selbst wenn er sicher war, vor dem EuGH zu gewinnen, einen Plan B haben müssen. Doch Scheuer hatte nie einen Plan B, sondern hat immer andere für seine Versäumnisse verantwortlich gemacht. Auch ohne den Vorwurf, er habe das Parlament belogen, hat er bei der Pkw-Maut so viele Fehler gemacht, dass andere Minister wohl längst zurückgetreten wären. Das hat auch der CSU-Chef längst erkannt. Die Maut ist wie ein Mühlstein um den Hals der CSU, das sagte Söder noch im Januar. Scheuers Tage als Minister schienen gezählt. Doch wegen Corona musste Söder seine Pläne für einen Umbau des Kabinetts verschieben. Und jetzt scheint es der CSU nicht mehr opportun, den Minister zu wechseln. Ein neuer müsste dann Wahlkampf machen, aus einem Ministerium heraus, das die CSU sowieso vielleicht abgeben will. Deshalb setzt sie alles daran, jetzt den Vorwurf der Lüge im Parlament abzuwehren.
Die Meinung von Kirsten Gierschig. Mundschutz. Getrennt durch eine Scheibe, bloß keine Berührung. So war das und so ist das immer noch. In vielen Altenheimen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, wenn überhaupt Besuch in die Nähe kommen darf. Denn die Alten und Pflegebedürftigen sind besonders gefährdet durch das Coronavirus. Nur, wenn monatelang die sozialen Kontakte fehlen, kein Enkelkind zu Besuch kommt, das einen in den Arm nimmt, dann kann auch das krank machen. Der Hoffnungsschimmer heißt Schnelltests. Potenzielle Besucher wissen in wenigen Minuten, ob sie das Virus in sich tragen oder nicht. Im Ausland wird es bereits angewandt, in Rom etwa. Und dort beginnt der Bericht von Svea Eckert.
Corona-Schnelltest am Flughafen in Rom. Kurz vor Abflug werden hier Passagiere von ausgewählten Flügen auf die Viren geprüft. Nach einer halben Stunde schon wissen sie, ob sie Corona-positiv sind. Nur wer kein Corona hat, darf fliegen. Gut 1000 Kilometer nördlich in Deutschland, im Uniklinikum Bonn. Was in Italien schon in der Praxis eingesetzt wird, ist hier noch in der Testung. Bei Professor Hendrik Streeck in der Virologie. Sie prüfen derzeit den Schnelltest eines südkoreanischen Herstellers. Von ihm heißt es, er könne mit 90%iger Sicherheit Coronaviren erkennen. In 10% der Fälle liege der Test falsch.
Sie können gelegentlich eine Infektion übersehen, weil sie eine niedrigere Sensitivität haben. Aber diese Personen, die vielleicht übersehen werden, sind vielleicht gar nicht mehr infektiös.
Größtenteils verlässliche Schnelltests. Sie machen Hoffnung auf Normalität bei Reisen, in Altenheim, bei Großveranstaltungen. Der Unternehmer Frank Thomas Sippel hat früh auf die Schnelltests gesetzt, hofft auf guten Absatz.
Im Moment gibt es wirklich ganz viele Anfragen, weil viele Fabriken, natürlich Produktionsstätten, versuchen, ihre Mitarbeiter zu schützen. Und da gibt es so viele produktionssensible Personen. Wenn die krank werden, fallen zum Beispiel bei Weichenstellern und Weichenbauern, dann fällt der gesamte öffentliche Nahverkehr aus. Das war mir gar nicht so bewusst.
Bei großen Bestellmengen würde der Preis pro Test bei ca. 10 bis 20 Euro liegen, schätzt der Unternehmer. Günstiger als der bereits seit Pandemiebeginn eingesetzte PCR-Labortest, der fast 100%ig genau Coronaviren nachweisen kann.
In Deutschland hängen wir ein bisschen hinterher, weil wir alle eher so PCR-gläubig waren. und dem Antigentest noch nicht so getraut haben, weil es immer hieß, der ist nicht 100%. Der kann auch gar nicht 100% sein. Er muss auch gar nicht 100% sein. Hauptsache, er hilft mir an der Tür zu entscheiden, du bist sicher krank oder du bist gesund.
Die Versprechen der Anbieter klingen verheißungsvoll. In nur wenigen Wochen könnten diese Tests in großen Stückzahlen verfügbar sein. Zum Beispiel vom Schweizer Pharmakonzern Roche oder dem US-Konzern Abbott oder eben vom südkoreanischen Unternehmen BodyTech. Wo diese Schnelltests künftig in Deutschland eingesetzt werden dürfen, dazu erarbeite man jetzt eine Strategie.
Zuerst einmal sind Schnelltests als Antigen-Schnelltests eine wichtige Ergänzung, eine mögliche, eine neue Ergänzung, weil die Tests jetzt erstmalig, gibt es ja schon länger Angebote, aber erstmalig auch ein Qualitätslevel erreichen, wo wir sagen, da können wir in dieser Pandemie auch verantwortungsvoll mit umgehen.
Bis Mitte Oktober soll die deutsche Strategie feststehen. In Italien werden in diesen Wochen schon 1,2 Millionen Schnelltests aus Südkorea geliefert. Weitere Bestellungen sind geplant.
In Deutschland, so wie in vielen anderen Ländern auch, sind die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen wieder angestiegen. Gut 2500 Neuinfektionen wurden heute bei uns vermeldet. Elin Eni, wie blicken die Bürgerinnen und Bürger im aktuellen Deutschland-Trend auf diese Entwicklung?
Also wir stellen fest, dass die Frage der Entwicklung der Infektionszahlen und die Sorge vor einer möglichen Ansteckung natürlich Hand in Hand gehen. Wir haben jetzt schon mehrfach gefragt, haben Sie Sorge, dass Sie sich persönlich oder Ihre Angehörigen, dass die sich mit Corona anstecken könnten? Im Februar haben wir die Frage zum ersten Mal gestellt. Damals sagten 10% der Bürger, ich habe davor Angst, dass ich mich mit Corona anstecken könnte. Dann gingen die Infektionen nach oben und auch die Sorge stieg an. Ende März 55%. Eine Mehrheit hatte Sorgen vor Corona-Ansteckung und mit sinkenden Infektionszahlen ging es auch wieder zurück. Jetzt Anfang September 26%, also rund ein Viertel, aber im Oktober 36%, also gut ein Drittel, macht sich im Moment Sorgen, dass man sich selbst oder seine Angehörigen mit Corona anstecken könnte. Interessant ist übrigens auch, dass wir wissen wollten, wie soll denn die Politik jetzt eigentlich weiter in Sachen Bekämpfung der Corona-Pandemie voranschreiten? Und da wünscht sich eine deutliche Mehrheit, nämlich 8 von 10 Deutschen wünschen sich, dass die Bundesländer häufiger einheitlich vorgehen. Und um genau diese Einheitlichkeit hatten ja am vergangenen Dienstag die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten gerungen.
Ja, auf ein einheitliches Vorgehen konnten sie sich nicht ganz einigen. Wie denken die Befragten denn über einzelne neue Corona-Regeln?
Also wir haben 2 Maßnahmen abgefragt. Unter anderem ist ja auch ein Thema, müssen wir in Zukunft auch im öffentlichen Raum Maske tragen, wenn wir an sehr belebten Plätzen oder Straßen unterwegs sind. So wie das in München jetzt beschlossen wurde und ja ab morgen schon wieder aufgehoben werden soll. Wir wollten von den Deutschen wissen, wie stehen sie zu einer solchen Maskenpflicht auf belebten Straßen und Plätzen? 63% sagen, das ist ein Vorschlag, der in die richtige Richtung geht, also eine klare Mehrheit. 34% sagen, nein, das geht in die falsche Richtung. Jetzt wurde ja aber über ein anderes Thema sehr vehement gestritten, die Frage von Privatfeiern und wie viele Gäste da kommen dürfen. Und da haben sich ja die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten darauf geeinigt, dass je nach regionalem Infektionsgeschehen eine Obergrenze für solche Privatfeiern eingeführt werden kann. Und das findet die Zustimmung einer Mehrheit der Deutschen. Denn insgesamt sagen 85%, eine solche Obergrenze für private Feiern geht in die richtige Richtung, in die falsche Richtung sagen 13%. Wichtig ist, wir hatten konkret nach einer Obergrenze von 50 Personen für Privatfeiern gefragt. Und jetzt ist es ja so, dass je nach regionalem Infektionsgeschehen sogar eine Obergrenze von 25 Personen bei Privatfeiern in öffentlichen Räumen vorgenommen werden kann.
Danke, Elin Eni, bis hierhin und wir sprechen gleich noch einmal. Nämlich zum Thema 30 Jahre deutsche Einheit. Wie sehr sind wir Deutsche tatsächlich zusammengewachsen in diesen nunmehr 3 Jahrzehnten? Oder wie fremd sind sich Ost und West an mancher Stelle immer noch? Das haben wir Menschen genau dort gefragt, im Osten und im Westen des geeinten Landes. Andreas Hilmer hat die Stimmen zusammengestellt.
Man muss im Großen und Ganzen das sehen, dass wir erstmal friedlich zusammengekommen sind, das halte ich sehr hoch.
Die Angleichung der Lebensverhältnisse im wirtschaftlichen Bereich ist ja weit fortgeschritten.
Das Lohnniveau ist definitiv anders, das ist Fakt, also auch aus der Branche, aus der ich komme.
Ich komme selber eigentlich jetzt aus Stuttgart, aus der Nähe. Ich bin jetzt hergezogen, Und ich habe so viele Leute von hier und von daheim. Und das ist auf jeden Fall, also in meiner Generation auf jeden Fall eine Einheit.
Es ist noch nicht hundertprozentig. Das wird auch noch dauern. Ich denke, unsere Generation wird das noch nicht erleben.
In vielen Punkten ist vielleicht schon eine Einheit da, aber ich glaube, es gibt auch noch vieles, was trennt.
In meinem Alter ist es, glaube ich, noch relativ oder wieder relativ einheitlich. So, wenn man die höheren Altersstufen sich anschaut, dann gibt es ja schon Unterschiede.
Leider gibt es irgendwo immer noch gewisse Grenzen. Ob die im Kopf sind oder in der Politik, aber irgendwo gibt es die noch.
Ich sehe es jetzt nicht mal als vereinigtes Deutschland oder als vereintes Deutschland, sondern als Deutschland. So kenne ich das eben.
Die Gefühlslage der DDR, glaube ich, oder im Osten, sagen wir so, DDR ist falsch, im Osten, ist auch so, dass die meines Erachtens sehr aggressiv manchmal ist. Nicht von allen, sondern von einigen Menschen. Und das ist auch, was mir ein bisschen Angst macht.
Man sagt, es wurden zwei Systeme zusammengeführt, aber eigentlich wurde eins ins andere überführt. Das ist auf jeden Fall nicht gelungen.
Allein, was in leitenden Positionen ist, da überwiegen nach wie vor, oder es gibt gar keine, die aus dem Osten kommen, ganz wenige.
Ist auch immer schon so, seid ihr Ossis oder Wessis? Ist dann ja schon, wenn wir eigentlich ein Land sind, fragt man ja nicht, und aus dem Osten und aus dem Westen kommt. Das ist auch immer noch so, denke ich.
Ja, wie weit sind solche Eindrücke in der Bevölkerung verbreitet, Ellen Inni? Im ARD-Deutschland-Trend habt ihr großflächiger Meinungen eingeholt. Was sagen denn die repräsentativen Zahlen? Wie vereint fühlen sich die Deutschen 30 Jahre nach dem offiziellen Zusammenschluss?
Na, das ist ja ein Thema, dem man sich nur versuchen kann anzunähern mit gewissen Fragen. Und vielleicht fangen wir mal mit dieser hier an, nämlich mit der Frage nach der Identität. Fühlen sich die Deutschen eher als West- oder Ostdeutsche oder Gesamtdeutsche? Wenn wir auf die Westdeutschen gucken, dann sagen 78%, na klar, ich bin Deutscher, gar keine Frage. Aber 16% sagen, nein, ich bin in erster Linie Westdeutscher. Jetzt gucken wir auf die Zahlen im Osten, die sind durchaus anders. 55% sagen, ich fühle mich in erster Linie als Gesamtdeutscher in Anführungszeichen, aber 41% fühlen sich in erster Linie immer noch als Ostdeutsche. Wir haben also versucht herauszufinden, wo kann denn möglicherweise dieses Gefühl der Identität begründet sein? Gibt es Dinge, die vielleicht doch aus Sicht der Ostdeutschen früher in der DDR noch besser waren, als sie heute in der BRD sind? Und wir haben da drei Themenfelder identifiziert, die ich Ihnen jetzt gerne mal zeigen möchte. Denn bei der Frage des sozialen Zusammenhalts, da sagen 74% der Ostdeutschen, da war die frühere DDR besser. Das hat dort einfach besser funktioniert. Nicht ganz so große Mehrheit, 54% sagt das über das Schulsystem in der DDR und über die frühkindliche Betreuung sagt es immer noch eine Mehrheit von 51% der Ostdeutschen. Das war früher in der DDR besser. Es gibt natürlich aber viele Bereiche, wo die Ostdeutschen sich jetzt auch besser in der BRD aufgehoben fühlen. Ich greife nur mal zwei an dieser Stelle raus, nämlich unter anderem das Gesundheitssystem. Von dem sagen aktuell 56% der Ostdeutschen, das ist heute in der Bundesrepublik besser. Ist übrigens ein Wert, der auch eindeutig gestiegen ist während der Corona-Pandemie. Und dann das Thema Meinungsfreiheit. Da sagen 68% der Ostdeutschen, das ist natürlich jetzt in der BRD viel besser. Hier darf man wirklich frei seine Meinung sagen. Vielleicht zum Schluss noch einen Blick auf eine Frage, die wir seit über 20 Jahren stellen. Nämlich die nach der Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie bei uns im Land. Und da sagen aktuell 50% der Ostdeutschen, ich bin zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass eben jeder zweite Ostdeutsche damit auch noch unzufrieden ist, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Alle Zahlen, Analysen und auch die Sonntagsfrage zu diesem aktuellen Deutschlandtrend finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Danke, Ellen Inni in Köln.
Danke nach Hamburg.
Es sieht so friedlich aus, von Weitem betrachtet, das östliche Mittelmeer. Inseln, Strände, Türkei, Griechenland und Zypern Seite an Seite. Eigentlich sonnige Urlaubsländer der Deutschen. Doch statt Seite an Seite stehen sich die beiden EU-Mitglieder und die Türkei genau hier unerbittlich gegenüber. Sogar Krieg war zuletzt nicht abwegig. Mal wieder. Denn schon lange währt der Streit zwischen Ankara und Athen, wem eigentlich was im östlichen Mittelmeer gehört. Weil hier große Erdgasaufkommen vermutet werden. Grund genug für die Türkei, im August in der Region massiv zu provozieren. Heute nun sprachen beide Seiten von Deeskalation, aber beendet ist der Konflikt damit nicht. Oliver Meyer-Rüth.
Das türkische Forschungsschiff Oruçlis. Wochenlang war es im östlichen Mittelmeer unterwegs, suchte nach Erdgas in Gewässern, die Griechenland beansprucht. stets begleitet von der türkischen Marine. Jetzt liegen Kriegsschiffe und Oruç Reis in der Bucht von Antalya. In Antalya leben viele Türken, die bei Wahlen Staatspräsident Erdogan nicht unbedingt ihre Stimme geben würden. Doch selbst Regierungskritiker finden, die Oruç Reis sollte wieder auslaufen. Wir sollten uns nicht zurückziehen. Wir müssen bekommen, was uns gehört. Europa macht Druck, droht mit Sanktionen. Deshalb ist das Schiff in der Bucht. Wir hoffen, dass es bald wieder in See sticht und nach Erdgas sucht. Die Oruç Reis suchte nach Erdgas vor der Küste der Insel Kreta. Nach einem internationalen Seerechtsabkommen hat Griechenland Anspruch auf dieses Gebiet. Doch die Türkei hat das Abkommen nie unterzeichnet, meldet ebenfalls Anspruch an. So kommt es zum Streit um die hier dunkel schraffierte Fläche. Cem Gürdeniz war Admiral der türkischen Marine. Er hat Anfang der 2000er Jahre die politische Leitlinie vom Mavi Vatan, dem blauen Vaterland, formuliert. Demnach hat die Türkei Anspruch auf große Seegebiete entlang der Küste. Das widerspricht deutlich dem Anspruch der Griechen. Die meisten Türken stimmen dem Ex-Admiral zu. Ich bin glücklich, dass die Menschen jetzt aufmerksam sind und dass die Regierung aufmerksam ist und sogar die Opposition. Auch Oppositionsführer nutzen die Idee des blauen Vaterlands. Das blaue Vaterland ist zu unserem geopolitischen Symbol des 21. Jahrhunderts geworden. Doch die Doktrin des blauen Vaterlands scheint für Erdogan verhandelbar zu sein, denn die Türkei und Griechenland sind jetzt zu Gesprächen über Gebietsansprüche bereit. Dafür musste die Bundeskanzlerin Erdogan gut zureden, der französische Präsident Macron drohte mit Sanktionen und Kriegsschiffen. Zumindest auf militärischer Ebene wollen die NATO-Partner Türkei und Griechenland in Zukunft besser kommunizieren. Erdogan selbst schlägt heute im Parlament milde Töne an. Wir als Türkei wollen im Mittelmeer weder Streit noch Ungerechtigkeit. Wir haben eine Forderung. Wir wollen, dass unsere Rechte und Interessen respektiert werden. Angespannt bleibt das Verhältnis der Türkei zu Zypern. Vor der Insel suchen nach wie vor zwei Forschungsschiffe nach Erdgas. Deshalb fordert das EU-Mitglied Zypern Sanktionen gegen die Türkei.
Denn dieser Konflikt zwischen der Türkei, Griechenland und Zypern macht der Europäischen Union Sorge. Neben vielem anderen, das in diesem Jahr die Europäer herausfordert. Wie umgehen mit dem NATO-Partner Türkei? Wie umgehen mit der Flüchtlingsfrage, die eng verwoben ist mit der Frage, wie man dem türkischen Präsidenten Erdogan gegenübertritt? Beim Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen heute in Brüssel zeigte sich erneut, dass die EU sowohl bei den Problemen um sie herum als auch den Problemen innerhalb der Gemeinschaft an Grenzen stößt. Michael Grütz berichtet.
Es ist ein großes Strategiespiel mit vielen Spielern, die alle auf dem Spielfeld Europa massiv ihre Interessen vertreten. Sie treffen oft auf Europäer mit unterschiedlichen Positionen, etwa im Hinblick auf die Türkei und den Streit um die Gasfelder im Mittelmeer.
Wir sind aufeinander angewiesen, wenn es um reguläre Migration und Unterstützung der Türkei bei der Frage der vielen Flüchtlinge, die die Türkei aufnimmt, geht. Und wir müssen die Spannungen im östlichen Mittelmeer und in der Ägäis natürlich beheben. Und für mich spielt hier die Diplomatie eine herausragende Rolle.
Die Europäische Union muss Präsident Erdogan endlich rote Linien aufzeigen. Und das bedeutet zum Ersten den Abbruch der Beitrittsverhandlungen und zum Zweiten auch das Agieren mit Sanktionen gegenüber der Türkei.
Auch Zypern will Sanktionen gegen die Türken. Solange es dabei keine Lösung gibt, blockiert das Land EU-Sanktionen gegen Belarus. Die Suche nach Auswegen schwer. Belarus und Russland kommt die Uneinigkeit entgegen. Die gibt es auch bei russischen Gaslieferungen und der Pipeline Nord Stream 2. Und immer sucht die EU nach einer gemeinsamen Stimme. Das gilt auch gegenüber China. Das Land übernimmt gerne Innovationen und strategisch wichtige Unternehmen in Europa. Der Zugang europäischer Unternehmen dort aber ist weiter schwierig. Der französische Präsident fordert mehr Unabhängigkeit und eine strategische Autonomie. Das heißt, Europa ist nicht nur ein Markt. Es muss sich auch besser verteidigen und widerstandsfähiger werden. etwa gegenüber Großbritannien, das nach dem Brexit vom Binnenmarkt profitieren will, ohne sich an europäische Vorgaben halten zu müssen. Von den USA ganz zu schweigen, die eine Vereinbarung nach der anderen auflösen. Das ist ein wichtiger Gipfel, weil wir über geostrategische Dinge sprechen und über ein Europa, das eine geopolitische Macht sein will. Und darüber freue ich mich. Türkei, Russland und die anderen Spieler. Ratspräsident Michel formuliert es so: Europa darf nicht Spielfeld der anderen sein, Europa selbst muss der Spieler werden. Auf dem Gipfel wollen sie dabei ein kleines Stück weiterkommen.
Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke im Sommer vor einem Jahr, mutmaßlich durch einen Rechtsextremisten, hat großes Entsetzen ausgelöst. Nach 15 Monaten Untersuchungshaft ist einer der Mitangeklagten jetzt wieder auf freiem Fuß. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jens Rieber.
Das Frankfurter Oberlandesgericht hob den Haftbefehl gegen Markus H. auf, weil es keinen dringenden Tatverdacht mehr sieht. Der Verdacht habe sich vor allem auf die Aussagen des Hauptangeklagten gestützt. Diese habe sich aber inzwischen mehrfach widersprochen und sei wenig glaubwürdig. Von dem Mitangeklagten fanden sich am Tatort keine Spuren. Die Affäre um Rechtsextreme bei der Polizei erreicht jetzt auch Berlin. Das ARD-Magazin Monitor berichtet über eine Chatgruppe, in der 25 Berliner Beamte über Jahre rechtsextreme Inhalte ausgetauscht haben sollen. Das war offenbar auch einem Vorgesetzten bekannt. Außerdem gibt es weitere Einzelheiten aus Nordrhein-Westfalen. Dort wird gegen 3 Mitarbeiter des Verfassungsschutzes ermittelt, die unter anderem Rechtsextreme überwachen sollten. Der Bundestag will den Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard in einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten. Für die Einsetzung stimmten alle Oppositionsfraktionen, Union und SPD enthielten sich. Der Ausschuss soll unter anderem klären, ob die Bundesregierung über die Vorkommnisse bei Wirecard informiert war. Der Zahlungsdienstleister hatte im Juni Luftbuchungen von knapp 2 Milliarden Euro eingeräumt. Der Schaden für Banken und Investoren könnte höher sein. Wirecard musste inzwischen Insolvenz anmelden. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat weitere Sparmaßnahmen angekündigt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien tiefgreifender als zunächst erwartet, erklärte die Konzernführung. Auch ein erneuter Stellenabbau sei nicht ausgeschlossen. Mehr dazu von Anja Kohl.
4.500 Stellen fallen bei Bayer in Deutschland weg, hieß es schon vor Corona. Bis 2025 besteht noch eine Beschäftigungsgarantie. Was danach passiert, ist nun völlig offen. Die Gewerkschaft warnt vor einseitigen Sparmaßnahmen auf dem Rücken der Beschäftigten. Anleger reagierten geschockt. Sie befürchten düstere Aussichten für die nächsten Jahre. Die Bayer-Aktie stürzte heute um rund 13% ab. Dabei schien Bayer das Desaster um Monsanto und den Unkrautvernichter Glyphosat mit einem milliardenteuren Vergleich gerade halbwegs ausgestanden zu haben. Doch in der Corona-Krise ist die Nachfrage nach Agrarrohstoffen deutlich zurückgegangen. Die Preise sind gesunken, sodass Bayer den Wert der Agrarsparte in seiner Bilanz berichtigen muss.
Bayern-Stürmer Robert Lewandowski ist Europas Fußballer des Jahres. Der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft erhielt die Auszeichnung der UEFA am Abend in Genf. Bei den Frauen gewann die Ex-Wolfsburgerin Pernille Harder die Trophäe als beste Sportlerin. Ein weiterer Preis ging an Hansi Flick vom FC Bayern als bester Trainer des Kontinents. Soweit die Nachrichten. Und damit geht es wieder weiter mit Pina Atalay.
Danke, Jens. Gerade mal 37 Jahre wurde Rainer Werner Fassbinder alt. Doch in denen schuf er ein künstlerisches Werk, das in Deutschland wohl seinesgleichen sucht. Und entgegen seines Namens hielt Fassbinder die Dinge nicht zusammen. Nein, er machte Fässer auf. Er sorgte für Theater. Er ließ Frauen und Männer buchstäblich aus der Rolle fallen. Er provozierte und produzierte. Nahezu ohne Pause. Sein Lebensmotto lautete: viele Filme machen, damit mein Leben zum Film wird. Nun, das ist erreicht. Enfant terrible heißt der Spielfilm über Fassbinder, der heute ins Kino kommt. Klaus Lesche hat ihn gesehen.
Und Klappe. Kälter als der Tod, 72 die erste.
Ah! Musstest du so fest zuschlagen?
Das ist Film, kein Theater.
Mag sein, aber auch im Theater darf sich niemand eine sanftere Behandlung von Rainer Werner Fassbinder erhoffen. Sein Credo, gnadenlos provozieren, damit sich überhaupt irgendwas bewegt.
Hier spricht die Polizei. Bitte verlassen Sie sofort den Saal. Das ist die letzte Aufforderung. Wassermarsch! Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei!
Enfant terrible ist der passende Titel für einen Film über den umtriebigen, oft ungenießbaren Fassbinder. Am Set gebärdet sich der Regisseur gern als fieser Diktator.
Warum schaut denn der Depp in die Kamera? Was machst du, Mann? Wir drehen hier einen Film!
Übertreibt Regisseur Oskar Röhler da vielleicht ein wenig? Ganz und gar nicht. Befeuert von Alkohol, Drogen und einem robusten Ego wirkte Fassbinder oft selbst wie eine monströse Bühnenfigur. Deshalb bewegt er sich bei Röhler nur in Theaterkulissen. Schule hat Fassbinder im deutschen Film nicht gemacht. Er bleibt dann solitär ohne Nachfolger.
Was davon eigentlich übrig bleibt, ist dieses große Sprachvermögen, was er hatte, dieses große dramatische Vermögen. Die Filme klingen anders, die Leute reden anders, die haben eine Hochsprache.
Oliver Masucci spielt sich an Fassbinder heran, als wäre der sein Zwillingsbruder. Ein Bruder, vor dem er sich ein bisschen fürchtet.
Ich wollte ihn irgendwie von mir weghalten, ich wollte ihn gar nicht reinlassen.
Enfant terrible erinnert aber auch an Fassbinders manische Kreativität. In nur 12 Jahren dreht er mehr als 40 Filme, ein Kinobesessener.
Überall, wo du hingehst, sind Stoffe, die davon handeln, wie die Menschen träumen und wie ihre Träume kaputt gehen.
Jenseits des Films platzen auch Fassbinders Träume. Immer wieder sucht er Liebe und Nähe, hält sie dann aber nicht aus. Wie eine Familie schart er seinen Clan um sich, der in immer anderen Kombinationen an seinen Filmen mitarbeitet. Den braucht er, den liebt er, den demütigt er.
Jetzt gehen wir gut essen.
Aber nur wohin, wo es was Vegetarisches gibt.
Ich habe gesagt, wir gehen gut essen. Und wenn du heute Fleisch isst, schlafe ich heute Nacht mit dir.
Furchtlos nähert sich der Film einem Getriebenen, den die eigene gewaltige Energie verzehrt. Ausgebrannt stirbt er schon mit 37. Enfant terrible fängt die Faszination Fassbinder ein.
Und jetzt hat er begonnen, der sogenannte Goldene Oktober. Und Claudia Kleinert weiß, inwieweit er dem Namen gerecht wird.
Ja, Pina, so ein bisschen Gold wird auch in den nächsten Tagen dabei sein, aber auch ziemlich viel Grau und Nass. Wobei das Nass ist ja sehr willkommen bei uns. Es gibt immer wieder sonnige Abschnitte in den nächsten Tagen, aber eben auch Regen. Und man sieht schon an dem Dürremonitor, also wie viel Feuchtigkeit gibt es in den oberen Erdschichten, in 25 Zentimetern Tiefe beispielsweise, dass es da im Osten kräftig geregnet hat, im Süden auch Entwarnung ist. Da ist der Boden recht feucht nach Westen hin, zum Teil also hier Siegerland, Sauerland, aber auch in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz im nördlichen Schwarzwald, da ist es immer noch sehr trocken. Wenn wir jetzt mal in tiefere Bodenschichten gucken, 1,80 Meter, dann ist es über der gesamten Mitte noch deutlich zu trocken. Da herrscht immer noch eine außergewöhnliche Dürre. Da müsste es jetzt wirklich mal ein paar Wochen lang durchgängig richtig kräftig regnen, damit auch diese tieferen Bodenschichten befeuchtet werden würden. Da ist allerdings direkt am Alpenrand nicht allzu viel. Also dort ist es schon sehr feucht bis in tiefe Bodenschichten und auch im äußersten Nordwesten. Ansonsten in weiten Teilen Deutschlands immer noch viel zu trocken. Wenn wir jetzt mal gucken, was in den nächsten Tagen passiert, dann sehen wir, da ist zwar ein Tiefdruckgebiet, das nimmt Anlauf, wird auch über Frankreich für heftigen Sturm sorgen, für Orkanböen an der Küste, für starken Regen, genauso auch, weil es die Wolkenfelder an die Alpen drückt im Norden Italiens. Bei uns aber kommt gar nicht so viel an, weil ein anderes Tief dagegen hält. Das bringt in den Nordosten etwas Regen, sorgt aber auch dafür, dass gar nicht mal so viel Nass von oben kommt. Jetzt in der Nacht gibt es noch ein paar dichtere Wolkenfelder, ein paar Schauer. Zum einen aus im Nordosten, da hängen Wolken, dann zum anderen aus Südwesten, da kommen Wolken über der Mitte, dann morgen ab und zu Sonnenschein und von Westen her halt immer wieder feuchte Nachschub. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden meist im einstelligen Bereich, ausgenommen die Küste 11 bis 14 Grad. Am Nachmittag steigen die Temperaturen dann auf Werte von meist 17 bis 21 Grad und die nächsten Tage bringen immer mal wieder nass. Es gilt vor allem für den Samstag, da hängt ein Regenband genau über der Mitte, wenn es im Allgäu längere Zeit regnet, dann dort nur 10 Grad. Sonntag von Westen her neuer Regen. Und da wird es dann zum Teil stürmisch mit auch Sturmböen, die möglich sind.
Dankeschön, Claudia, mit den Wetteraussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten folgt politisches Kabarett mit Dieter Nuhr und dann Inas Nacht mit Ina Müller. Das Nachtmagazin informiert Sie nochmal um 0.35 Uhr. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da, dann bereits um 21.45 Uhr. Bis dahin.